mit Thies.
Ganz neu in der ARD Mediathek, jetzt schon und ab Dienstag dann auch im Fernsehen. Charité 2, eine zweite Staffel mit 6 neuen Folgen, die in einer ganz anderen Zeit spielen als Staffel 1, jetzt nämlich zu Ende des Zweiten Weltkrieges. Regisseur für diese Staffel ist Anno Saul, der Filme gemacht hat wie Grüne Wüste, Kebab Connection, Wo ist Fred, Die Tür oder Irre sind männlich. Hallo nach Berlin.
Hallo lieber Christian Thies.
So, eine Serie, die in einer unglaublich spannenden Zeit vom Erzählen her stattfindet. Eine Zeit, in der die Ärzte der Charité zu ja auch Kollaborateuren der Nazis geworden sind, die letztendlich auch mitgeholfen haben, entgegen ihrem Eid eigentlich die Rassengesetze dort umzusetzen. Ihr habt euch viel Gedanken gemacht über die Zeit, über die Personen, dass auch alles wirklich überzeugend und auch authentisch rüberkommt. Ein Aspekt war zum Beispiel die Sprache. Wie wurde gesprochen damals zum Beispiel? Was habt ihr da recherchiert?
Die Sprache ist besonders interessant in diesem Zusammenhang, weil wenn man sich mal so überlegt, dass 90% der Menschen ja zu dieser Zeit dem Regime erstmal positiv gegenüberstanden und man nicht davon ausgehen muss, dass irgendwie 80 Millionen Leute, Menschen in Deutschland alle zum Massenmord neigten, muss man gucken, wie konnte das passieren, dass sozusagen die meisten Menschen sich doch einem Regime verbunden fühlte, was derart grausame Verbrechen über Europa und die Menschheit gebracht hat und auch übrigens über Deutschland. Das wird oft vergessen von unseren Freunden von rechts. Und das haben wir uns genauer angeguckt. Wir haben geguckt, wie sozusagen manipulative Sprache funktioniert. Und da haben wir dann festgestellt, dass dort Sätze und Wörter benutzt wurden, die erstmal mit einer unglaublichen Harmlosigkeit daherkommen. Also gehen wir mal auf den Begriff Volksgesundheit ein. Also es ging darum, dass der Volkskörper gesund ist. Der Volkskörper soll gesund sein. Was heißt das? Das heißt in deren Ideologie, dass sozusagen das, was nicht in diesen Volkskörper hineingehört ist, als krank bezeichnet wird. Das sind dann Behinderte oder Menschen, die anderen Rassen angehören und mit denen kann man dann Experimente machen, die kann man umbringen, die kann man zur Seite räumen. Aber erstmal klingt ja Volksgesundheit wahnsinnig normal oder
sehr harmlos.
Fast schon harmlos.
Ja, total.
Und so wurde damit umgegangen.
Wie war es bei den Menschen und der Art und Weise, wie sie gesprochen haben? Also von einem Sauerbruch gab es zumindest ja noch Videos zu sehen, also Filmdokumente auch. Aber wie haben die Ärzte generell gesprochen damals?
Das ist schwer für uns zu recherchieren. Wir haben versucht, sozusagen uns dieses manipulative Vokabular anzueignen, nicht um es unkritisch hinterfragt, nicht um es kritisch hinterfragt, einfach anzuwenden und dann Propaganda zu machen, sondern um den Zuschauer von Charité 2 auch ein bisschen in die Falle zu locken, in die die Menschen auch gegangen sind. Nämlich, dass die Sprache erstmal harmlos daherkommt und die Menschen ja normal und auch sympathisch sind. Und dann sich so ganz langsam, wenn man begreift, was das heißt, der Horror einstellt. Und das fanden wir ganz wichtig, weil wir wollten nicht, dass der Zuschauer von uns belehrt wird, sondern wir wollten, dass er eine Erfahrung macht, nämlich die Erfahrung, wie das ist, wenn man dieser Manipulation ausgesetzt wird und wenn man dann spürt, wie sich das eigene Gewissen rührt und dagegen auflehnt, wenn man sich das anhört und wenn man das mitbekommt. Die Sprache von Sauerbruch konnten wir ganz gut recherchieren, weil es auch auf YouTube noch alte Videos gibt, wo man ihn hört und wo man ihn sehen kann. Und es war ein unglaublich charismatischer Mann. Es war jemand, der mit so einem leichten Ruhrpott-Slang sprach und der die Gabe hatte, Dinge zu erklären, die sehr komplex sind und so zu erklären, dass sie jeder, sogar Nicht-Mediziner, gut verstehen können.
Der Sauerbruch und die Art und Weise, wie er gearbeitet hat damals, er war ja so ein Gott auch innerhalb der Charité, das war fast schon eine kleine Industrie, oder? Eine Operationsindustrie.
Das war so. Ich meine, die haben unglaubliche Mengen an Menschen da durchgezogen, vor allen Dingen auch im Zweiten Weltkrieg. Man muss aber sagen, dass er in ganz Europa eine Institution war. Er hat ja auch in der Schweiz gearbeitet und er hat sehr viele Patente angemeldet. Er hat in vielen Dingen die Medizin weitergebracht. Er hat zum Beispiel so eine Maschine erfunden, wo man die Lunge an einem lebenden Menschen öffnen konnte, ohne dass der Brustraum implodiert. Und damit konnte man das erste Mal in einen Brustraum reingucken. Das hat auch die innere Medizin weitergebracht. Das ist dann später durch ein anderes Verfahren ersetzt worden, aber er war ein großer Innovator und er hat vor allen Dingen ja auch in der Prothetik, also was bis heute noch wichtig ist, Dinge geleistet, die sehr besonders waren. Und der war eine Institution. Der war ja auch, als mein Vater hörte, dass ich sozusagen Charité mache und dass das um Professor Ferdinand Sauerbruch geht, der war völlig begeistert. Sauerbruch, das ist in der älteren Generation, da kriegen die leuchtende Augen. Das ist so, das war ein Star.
Auch wegen des Rheinländischen bei deinem Vater, weil so ein bisschen die Herkunft ja ähnlich war.
Das nicht.
Oder nur vom medizinischen her?
Nein, vom medizinischen her. Sauerbruch war ein Star. Es gab ja auch in den 50er Jahren diesen Film, das war Mein Leben, glaube ich, hieß der oder so ähnlich. Oder Das Leben des Sauerbruch, keine Ahnung. Es gab einen Film in den 50er Jahren, wo der extrem verklärt worden ist. Also wo also der nur noch der Held war. Und das war natürlich in Wirklichkeit durchaus eine ambivalente Figur. Aber es war eben eine ambivalente Figur. Er war weder nur böse, noch war er nur gut.
Wobei dein Vater auch Arzt war zumindest. Und deshalb natürlich auch zum Sauerbruch hochgeguckt hat.
Das hast du sehr gut recherchiert, Christian. Das stimmt, er ist auch noch Arzt. Er lebt, er ist pensioniert, aber das Arztsein hört nie auf, das kann ich dir sagen.
Und wie viele Patente hat der schon angemeldet?
Nee, der schreibt Gedichte und macht schöne Lesungen und macht Bildhauerei. Der hat sich andere Gebiete gesucht als Patente.
Aber operieren hat er auch mal? Nein, das nicht.
Nein, mein Vater ist Internist.
Der ist Internist, okay, gut.
Genau.
Ich muss gerade nur trennen. Eure Schauspieler, die mussten natürlich auch operieren lernen. Vor allem Ulrich Nöten als Sauerbruch selbstverständlich. Ja. Sodass einfach wirklich der Eindruck entsteht, hier wird zumindest fachgerecht gearbeitet.
Absolut.
Wie anstrengend, wie kompliziert war denn das, denen das beizubringen? Wie hat sich der Nöten angestellt?
Der Nöten hat sich super angestellt. Der Nöten hat erstmal selber schon recherchiert und dann hatten wir sogenannte Dummies. Ich kann ja jetzt nicht den Bauch von einem Komparsen aufschneiden und sagen, jetzt operieren wir da mal drin rum. Ja? Sorry, es ist der Uli Nöten. Sondern man baut dann sozusagen, ich sag mal, sehr komplexe Gummipuppen mit richtigen Adern und Gewebe und Haut und allem drum und dran. Das wird richtig gebaut, nachgebaut und darin wird dann sozusagen operiert. Wir hatten sowohl Übungseinheiten, ein, zwei Tage, drei Tage vor den Dreharbeiten von den Operationen, wo er dann das alles erklärt bekam und auch schon mal üben konnten. Und dann hatten wir natürlich am Tag des Drehs auch richtig Fachpersonal immer da und er konnte bei jedem Stich und bei jedem Handgriff fragen, ob das jetzt so ist oder sagen, kann man das irgendwie noch verfeinern. Es wäre für die Kamera, wäre das und das toll und kann man das machen und so. Und so haben wir uns daran getastet, ja. Und der hat das sehr gut gemacht.
Und wie viele Klappen musstet ihr zusätzlich dann immer wieder neu drehen, weil dann plötzlich der eine Handgriff doch nicht ganz so war, wie er vielleicht hätte sein sollen? Oder war
also
das
manchmal
kein
haben
Thema?
Wir auch Tricks, Christian. Ja. Manchmal haben wir auch Tricks, dass wir nämlich sozusagen die Totale haben, dann muss das halbwegs gut aussehen. Und dann machen wir die Nahe von ihm, da kann er unten machen, was er will. Und dann kommt die Hand und dann kann es auch schon mal sein, dass die Hand dann jemand anderes macht.
Sag mal, hörst du das Geräusch auch zwischendurch immer? So ein Computer, pling, pling, pling?
Ja, die kommen dauernd irgendwelche Nachrichten rein.
Ach, bei dir?
Ja.
Ach, das ist bei dir?
Presserat Deutscher Bundesrat steht jetzt hier am Computer.
Ach, dann ist ja gut. Ach, ich verstehe. Das ist ein Rechner bei euch im Studio.
Nein,
das ist nur so lustig, weil ich denke immer, wo kommt das her? Das geht. Kannst du irgendwas wegklicken mit der Maus? Gibt es da ein Fenster, das du schließen kannst?
Ich habe jetzt den Mail-Dings einfach zugemacht.
Guck mal, und jetzt, aber es wirkt ja schon total ruhig. Sehr schön. Also.
Ja, ich weiß nicht, nur wenn eine neue Nachricht kommt, wer weiß, ob da. Ja, da ist noch Outlook, jetzt habe ich es gefunden. Der bringt mich um.
Nein, natürlich
dass
nicht.
Dass in seinem Ding da rumgemacht
hat. Hör mal, wir haben hier eine fette Leitung und ständig plinkt es rein. Also, nein, das ist, da braucht doch keinen.
Okay, dann
kann man
wir
doch
mal,
wieder
dass
öffnen.
Es jetzt hoffentlich jetzt nicht
super.
Wieder aufgeht.
Super, wunderbar. Eure Dreharbeiten, die fanden also fast ausschließlich in Prag statt, auch wenn die echte Charité, wie sie ja auch im Prinzip im Film, in der Serie zu sehen ist, natürlich noch existiert, aber da kannst du den Betrieb nicht stören mit den ganzen Dreharbeiten. Also seid ihr in ein leerstehendes Kloster in Prag, eine Stadt, die ohnehin überhaupt perfekt geeignet ist für historische Dreharbeiten. Ob es nun um alte Instrumente geht, ob es um Requisiten geht. Mhm. Auch die Amerikaner drehen dort ganz gerne. Es ist alles vorhanden in Prag. Ich frage mich, warum eigentlich?
Naja, weil, ich meine, die hatten viele Jahre einfach einen Preisvorteil und dann gibt es ja auch arbeitsschutzrechtliche Dinge. In Deutschland kann man nur noch 12 Arbeitsstunden am Tag arbeiten, das ist in Prag nicht so. Und 12 Arbeitsstunden klingt viel, ist aber, wenn ich sozusagen anfange, morgens ein solches Set, einen solchen Drehort vorzubereiten, wenn ich 80 Komparsen anziehen muss, 80 Komparsen eine Frisur verpassen muss, bis die dann sozusagen in der Kälte draußen sind, ich die erste Probe mache, die alten Autos müssen da sein, die müssen auch fahren, die müssen alle auf Anfang sein, bis ich meine erste Klappe schlage, sind 5 oder 6 Stunden davon vorbei und dann habe ich in Deutschland noch 5 Stunden oder 6 Stunden, weil ich ja dann erstmal eine Mittagspause machen muss. Und das ist in Prag schon nochmal ein bisschen was anderes und das funktioniert dann halt in Deutschland nicht. Und deshalb wird in Deutschland, wenn das gedreht wird, nur gedreht, wenn sehr viel mehr Geld dafür da ist.
Und von diesen alten Instrumenten, die ihr zuhauf brauchtet, dort für den Operationssaal und überhaupt, da hatten sie wahrscheinlich auch so ein Röntgengerät, wie ihr brauchtet, oder? Denn das war ja für mich so ein Aha-Effekt in einer der ersten Folgen auf jeden Fall, wo Sauerbruch einfach mal das Röntgengerät ranschieben lässt. Der guckt, es wird über den Patienten geschoben und er guckt wie durch so eine Lupe, guckt er durch und du siehst den Körper von innen durch das Röntgengerät.
Also die haben damals unter dem Röntgengerät operiert.
Ja.
Also erst später kam raus, dass diese wahnsinnige Konzentration an Röntgenstrahlen zu Krebs führen kann.
Klar.
Und aber die haben da erstmal bedenkenlos, haben die das Röntgengerät über den Patienten gemacht und haben dann unter dem Röntgengerät operiert. Heute völlig unvorstellbar sowas.
Ja, selbst aus heutiger Sicht als Zuschauer guckst du da kurz auf und denkst, was machen die da? Moment, der röntgt den gerade live?
Ja, der sucht da Metallteile noch in der Lunge und dann und die Metallteile sieht er im Röntgenbild besser, Wahnsinn, als wenn er da drin rumschneidet. Und deshalb tut er dann das Röntgengerät drüber. Und dann sieht er noch einen Teil und das popelt er dann noch raus. Ja.
Also wir haben schon eben ein Gefühl dafür bekommen, wie aufwendig Dreharbeiten sind. So ein Laie, der kann das ja auch gar nicht nachvollziehen. Ihr habt also gedreht in diesem Kloster, ihr habt 75 verschiedene Sets gehabt. Dieser unglaubliche Aufwand. Und ihr habt Gänge natürlich innerhalb dieses Klosters komplett neu gebaut. Dieser ganze Aufwand, der ist für dich Alltag, das ist ganz klar. Oder was kann dich auch noch erschrecken, wo du auch manchmal staunst, ach Herr Jemini, was für eine Arbeit.
Ja, ich habe das erste Mal historisch gedreht. Insofern war das für mich schon auch nochmal mit echten Staunmomenten verbunden.
Ja.
Ich fand das schon auch toll. Ich habe schon einige Sachen gedreht und auch sehr lange gedreht und auch aufwendige Sachen gedreht, aber das hat jetzt wirklich den Vogel abgeschossen. Weil es sind am Ende ja 300 Minuten, die wir gedreht haben, oder 290 Minuten sind diese 6 Folgen. Und dann, das kann sich auch ein Laie vorstellen. Wenn ich einen normalen Film mache, ja, dann stelle ich meine Schauspieler dahin und der ganze Hintergrund kann dann auch ein Stück weit so sein, wie er eben ist. Und ob da in 40 Metern Entfernung jetzt ein Auto durchfährt oder Leute über eine Ampel gehen, ist eigentlich wurscht. Mhm. Nicht so beim historischen Film. Wenn ich eine Straße entlang gucke, muss ich bis zum Ende der Flucht jedes Auto austauschen, jedes Kleidungsstück austauschen, jeden Hut austauschen, jede Frisur muss anders gemacht werden. Und das kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, was für ein unfassbarer Aufwand das ist.
Ja, unglaublich. Ist denn trotzdem euch irgendwas mal durch die Lappen gegangen, wo ihr im Nachhinein entdeckt habt, ach Gott, da im Hintergrund, ach Herr Jemini, das passt doch nicht so ganz.
Christian, dafür gibt es die Videoeffekte. Dann nehmen wir die Bilder und dann kommt jemand mit dem Pinsel und malt. Zum Beispiel sind dann so kleine, wie nennt man die, so Beobachtungskameras, ja, so Sicherheitskameras.
Ja.
Die sind uns zum Beispiel bei der Villa Sauerwurf durch die Lappen gegangen, die haben wir einfach weggemalt.
Ja.
Das passiert dann schon mal, aber da, bevor das dann in die ARD kommt, haben wir das dann ausgebügelt.
Es gibt bei deinen Filmen ja auch immer sehr gerne einfach mehrere Ebenen. Einmal die ganz normale Handlung, die auch der Unterhaltung dient. Dann gibt es aber auch gerne mal Querverweise für die Experten, die dann auf ihrer Ebene etwas Neues auch entdecken. Du legst ganz gerne mal Spuren für Cineasten dort. Also ich weiß, bei Wo ist Fred? Da gab es so eine Kegelszene. Später war dann das Poster von The Big Lebowski zu sehen. Ja, da gibt es ja auch diese Kegelszene.
Ja, absolut.
Was gibt es denn hier bei Charité? Erinnert irgendwas an Dr. Zhivago?
Nein, Dr. Zhivago habe ich nicht bewusst verarbeitet. Hast du was entdeckt, lieber
Nein,
Christoph?
Überhaupt nicht. Aber ich bin vielleicht nicht Cineast genug, natürlich, um all deine Spuren dort auch wirklich zu entdecken.
Ich würde gar nicht sagen, dass ich Spuren gelegt habe, aber Nein. Wir haben schon versucht, und da muss ich auch mal was zu den Autorinnen sagen, die einfach herausragend recherchiert haben und ganz tolle Bücher und Dialoge geschrieben haben. Also wenn man sowas Tolles machen darf, dann braucht man eben auch einfach eine richtig gute Vorlage. Und die hatte ich hier. Und was zum Beispiel, glaube ich, besonders viel Spaß macht, ist dann unsere Magda Goebbels. Wir haben uns diese Figur mal angeguckt, haben gesagt, wer ist das? Wie ist man, wenn man irgendwie am Ende des Krieges alle seine Kinder umbringt, und haben uns mit diesem Leben etwas beschäftigt und haben dann einfach mal für uns die Theorie aufgestellt, das ist ein Borderliner mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und so haben wir die dann jetzt auch geschrieben und so ist sie auch da. Und ich glaube, das ist auch einfach mal wahnsinnig interessant, historische Figuren etwas anders als getragen pathetisch zu sehen.
Mhm. Wird dann aber auch durchaus etwas wirklich dazu erfunden? Zu Frau Goebbels? Oder hat,
naja,
hat,
niemand weiß ja genau, wie sie war. Also du kanntest sie ja nicht, ich kannte sie auch nicht. Und ich kenne jetzt niemanden, der sie kennt. Deshalb ist es immer so, dass wenn man historische Figuren, die nicht mehr leben und die man nicht mehr genau anschauen kann, dass es da einen Interpretationsspielraum gibt. Und wir haben jetzt mal den Interpretationsspielraum so genutzt, von der Betulichkeit wegzugehen. Oft haben historische Filme etwas Betuliches, einfach deshalb, weil alles immer geplant sein muss und alles immer gesetzt ist. Und wir haben versucht, auch mit einer Prise Humor und mit einer Vielschichtigkeit der Figuren und auch einer Brüchigkeit und Ambivalenz der Figuren, dem etwas entgegenzusetzen und eine größere Lebendigkeit und eine größere Echtheit und eine größere Emotionalität zu geben.
Und hat die öfter mal in die Flasche geguckt?
Ja.
Hat sie schon. Denn sie ist ja auf dem Krankenzimmer in der einen Szene, erinnere ich mich, da ist sie doch ein bisschen betrunken, ne?
Da ist sie ein bisschen betrunken, da hat sie aber auch gerade ein Kind verloren.
Anno Saul, der auch so Filme gemacht hat wie Die Tür oder Kebab Connection oder Irre sind männlich. Neulich habe ich alle meine DVDs aus dem Haus geschmissen. Weißt du, minimalistisch. Verstehst du? Nee, es war einfach zu viel. Nee, und ich sag dir auch warum. Weil ich gucke nie wieder DVDs. Die sind mir von der Qualität, reichen mir die jetzt nicht mehr. Heute guckt man HD, da sind mir DVDs nicht genug. Ich habe bis auf circa 10, habe ich alle weggeworfen oder beziehungsweise weggegeben, ne, Stadtbibliothek. Mhm. Ein Film von den 10, den ich behalten habe, bei dem ich im Kino sowas von geweint habe. Und auch nochmal, als ich ihn auf DVD gesehen habe, das ist
Die Tür oder Grüne Wüste?
Es ist Grüne Wüste. Es ist Grüne Wüste, wo Johann, der kleine Junge, Leukämie hat. Es ist einer meiner liebsten Filme. Das Seitdem ist Anno Saul bei mir oben auf meinem Olymp. Grüne Wüste hat für dich, weil es auch dein erster Kinofilm war, natürlich auch so eine ganz besondere Bedeutung. Was sind deine Erinnerungen heute noch an diesen ersten großen Kinofilm von dir?
Ich kann mich noch an diesen Wald erinnern. Mhm. Das war so schön, doch zu drehen. Und es war so erfüllend.
Im Sauerland oder wo war das?
Nein, wir waren bei Amorbach. Das ist südlich von Frankfurt.
Ah, okay.
Ne, das ist ja südlich von Frankfurt. Mhm. Das ist so der nordwestliche Zipfel von Bayern. Da haben wir gedreht. Und an diesen fast urwaldartigen Wald, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und dann hatte ich dieses unglaubliche Ensemble. Das war die erste Rolle von Robert Gwisdek, der heute ein wirklich großer Schauspieler ist. Tatjana Trieb hat, glaube ich, nie wieder danach gedreht. Die hat aber vorher Jenseits der Stille mit der Caroline Link gedreht. Mhm. Und dann hatte ich unter den Erwachsenen Uli Noethen.
Richtig, ja, auch zum ersten
ich
Mal
da
gemeinsam.
Kennen und lieben gelernt habe und die umwerfende Martina Gedeck, ja. Die also in diesem Ort, in diesem Dorf immer in schicken Kleidern und High Heels rumlief und dann kam irgendwann jemand zu mir und sagte, warum hast du die eigentlich immer angezogen wie eine Nutte? Und dann habe ich gesagt, die sieht doch nicht aus wie eine Nutte, die sieht aus wie eine Frau, die sich einfach nicht damit abfinden will, in diesem Kaff zu sein, deren Fantasie und deren Bild von sich selber geht weit über diesen kleinen Ort hinaus, wo sie ist. Die möchte raus in die große Welt. Und diese Klamotten zeigen, dass sie dahin will. Und das ist ein Punkt der Würde. Und ein halbes Jahr später kam Erin Brockovich und dann hat das nie wieder jemand gesagt.
Also meine drei Filme, meine absoluten drei Lieblingsfilme, die deutschen, sind Grüne Wüste, sind Jenseits der Stille, was ein unglaublicher Film war von der Caroline Link.
Das stimmt.
Und witzigerweise Tatjana Trieb in beiden dabei. Und was macht die heute? Weiß man's?
Dreht keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was Tatjana macht.
Und der dritte Film, der ist noch gar nicht so alt, von Chris Kraus, Die Blumen von gestern, wo die Leute sehr geteilter Meinung waren. Kennst du den Film?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen.
Du kennst den? Dann guck ihn dir bitte an.
Ich verspreche dir, ich gucke ihn an.
Für mich
Die Blumen von gestern.
Einer der größten. Das sind so meine wirklichen Top 3. Welche sind es denn bei dir?
Bei mir kommt Gegen die Wand dazu.
Okay.
Mhm. Den fand ich wirklich herausragend. Ich fand auch, wie hieß denn der Schipper-Film, der in einer Kameraeinstellung war?
Oh, Victoria.
Victoria?
Oh, ich musste noch 15 Minuten raus. Ich hab's nicht
ausgehalten. Ist fantastisch.
Ach, jetzt fängst du auch noch damit an.
Der ist fantastisch. Der hat eine solche Sogwirkung. Das ist wirklich ein ganz toller Film.
Jetzt kommst du damit auch noch.
Es tut mir total leid.
Ohne Witz, ich hab mal einen Abend verbracht mit Corinna Harfouch. Ich kam aus dem Kino und war gerade rausgegangen aus diesem Film. Ich lernte Christina Harfouch kennen, weil wir einen gemeinsamen Freund hatten. Und ich sagte, ja, wir sind aus Victoria gerade rausgegangen, die hat eine Viertelstunde nicht mit uns geredet und es war ohne Witz, am Ende haben wir uns geliebt, am Ende des Abends, aber am Anfang, da war so richtig Spannung, die konnte uns nicht für voll nehmen.
Weißt du eigentlich, dass Corinna einen Drehtag bei Grüne Wüste hatte?
Ach wirklich?
Nein. Ja, da gibt es so eine Szene, wo die kleine Tatjana in das Zimmer geht, nachdem Johann fragt, da ist gerade eine Krankenschwester, die einen Lachanfall hat. Und sie, in diesem Lachanfall sagt sie, der ist verlegt worden und muss aber gerade lachen. Das ist eine total krasse Szene. Das ist Corinna Harfouch.
Das ist Corinna Harfouch. Stimmt. Also Victoria. Ich dachte nur am Anfang, was einen guten Film ausmacht, das sind natürlich auch zielgerichtete Dialoge, die auf Punkt sind, die wirken. Und das hatte der Film jetzt in den ersten 15 Minuten, mehr habe ich ja nicht gesehen, hatte er nicht. Das wirkte mir alles so beliebig. Und da habe ich gedacht, ich halte es nicht aus.
Der hat eine Sogwirkung, das ist echt der Oberhammer. Und das ist, der ist sowas von atemberaubend, weil das zieht dich rein. Die Viertelstunde hat nicht gereicht.
Christian. Nein, alles klar, ich bin schon dabei. Ich schaue mir den nochmal ganz in Ruhe an. Da muss auch die Harfouch nicht mehr sauer auf mich sein. Und, und Film Nummer 3 bei dir? Welcher deutsche?
Deutsche Film. Puh, ey, du machst mir echt schwer.
Also, ich dachte, ein Regisseur. Der ja Film atmet. Der würde
Ich nehme jetzt auch einfach Jenseits der Stille, weil es schon auch einer, auch Das Leben der anderen, weil es schon auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme war. Jenseits der Stille ist fantastisch.
Anno Saul, dann. Das war ein Werk. Danach brauchtest du aber auch erstmal lange Urlaub, oder?
Du, ich habe bis vor 14. den Urlaub gab's nicht.
Echt
vor
nicht?
2,5 Wochen saß ich noch im Studio in der Abnahme von der 6. Folge. Das Ding ist wir sind mit warmer Kopie zum Sender. Die glüht noch.
Charité 2, das ist die neue Staffel mit 6 Folgen jetzt zu sehen. Ab Dienstag im Fernsehen zu sehen, aber jetzt schon bereits für alle Binge-Watcher auch alle Folgen in der ARD-Mediathek. Anno Saul, danke für heute und viele Grüße nach Berlin.
Vielen Dank, tschüss.
Talk mit Thies.